Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament lesen und schlagen dazu den Propheten Jesaja auf, Kapitel 66. Und lesen den Vers 13 und 14a. Da heißt es, wie einen, den seine Mutter tröstet, also werde ich euch trösten, und in Jerusalem sollt ihr getröstet werden, und ihr werdet es sehen, und euer Herz wird sich freuen. Soweit Gottes Wort. Viel, viel Mühe hat sich der Herr, unser Gott, mit seinem irdischen Volk Israel gemacht. Nicht nur einen Tag, einen Monat, ein Jahrzehnt, ein Jahrhundert. Er, unser Gott, gab ihnen zur Stärkung die Erzväter Abraham, Isaak, Jakob. Und zwar als leuchtende Vorbilder mit dem Ziel Gottes des Besitztums seines Volkes. Er führte sein irdisch Volk aus Ägypten heraus. Aber die Sünde des Unglaubens ließ Israel 40 Jahre in der Wüste zubringen. Und Gott gab ihnen alles, was sie brauchten. In diesen Jahren, mit der Ausrüstung des Gesetzes, zogen sie vielmals gewarnt dann in das Land der Verheißung Kanaans ein. Aber alle Warnungen Gottes waren null und nichtig. Wegen der Liebe zum Unglauben. Geschwister, wozu wir sündigen, wohin wir sündigen, ist zugleich die Liebe zu dieser Sünde vorhanden. Wegen der Liebe zum Unglauben dienten sie den fremden Götzen. Daraufhin kündigt Gott ihnen Gericht an, aber sie verharren weiter in dem Götzendienst ihres Unglaubens. Um abzustehen vom Götzendienst, kündigt Gott das dann Geschehende an. Aber Israel gehorcht seinem Gott nicht. Bis sie dann 70 Jahre in Gefangenschaft der Babylonier waren. Dort taten sie Buße. Wenn Gott mit uns nicht recht weiterkommt, sollten wir beständig in einer Buße sein. Israel brachte sie, aber erst in der Mitte der Feinde. Ob das nicht auch für unsere heutige Zeit Parallelen aufwirft, zu denken. Aber der Herr in seiner grenzenlosen Liebe führte sie zurück. Aber ihr Götzendienst wechselte vom Dienst an den Baal und der Aschera zum Götzendienst des Eigenwillens. Mit diesen 70 Jahren in Gefangenschaft Babylons war auch das Königtum in Israel beendet geblieben. Und Nebukadnezar begann, wie wir schon in der vorigen Stunde hörten, die Zeit der Nationen, welche heute noch wird und aber auch noch sein soll, bis die Zeit der Nationen vorbei ist, nach Lukas 21, 24. Und das wird sein in der 70. Jahrwoche unter der Regie des Antichristus. Mit dem Abglühen dieses Irrsternes wird auch zugleich jedwede Zeit der Nationen das reale Ende gefunden haben. Und dann wird sich der Herr in seiner grenzenlosen Liebe wieder ganz neu seinem Volke Israel zuwenden, sobald es durch dieses so schreckliche Gericht und durch diese Zeit des Gerichtes gegangen ist, bei dieser Heimsuchung sollen alle Menschen, sagt Gottes Wort, vernichtet werden, bis auf den Überrest. Aber dieses Gericht wird so furchtbar sein, dass auch selbst der wird so furchtbar sein, dass selbst der Überrest Israels, obgleich gerettet, der Hilfe und Heilung bedarf, auch der Überrest. Darum die Worte des Textverses hier. Aber nicht allein mit Israel, sondern auch mit uns hat der Herr sich viel, viel Mühe gemacht. Ja, noch weit, weit mehr als in der Zeit des Alten Testaments. Denn Gott hat seinen Sohn der Liebe für uns gesandt, um uns Errettung, um uns die Erlösung zu bringen. Und wie viel Mühe bereiten wir dem Herrn heute noch? Wir sind nicht einen Deut besser von Natur als jene Israeliten damals. Lediglich die Liebe Gottes verbindet uns inniger und sein Geist vollkommener mit dem Rettungsgott im Himmel. Der himmlische Vater hat uns zum Vorbild nicht Jakob und Isaak gegeben, sondern seinen geliebten Sohn. Wir brauchen nur noch ihm im Glauben und im Gehorsam zu folgen. Er ist uns in allem Vorbild. Gott hat das Ziel mit uns, dass er uns ganz besitzen möchte, auch dem Fleische nach. Damit führt er sein geistliches Volk aus dem Ägypten dieser Welt heraus, sich zu eigen. Aber die Sünde des Unglaubens hat in der Zeit der Gnade die Gemeinde des Herrn kraftlos werden lassen. Mit der denkbar besten Ausrüste kein Gesetz mehr. Nein, nein. Christus, der kam, war zugleich des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Errettung. Mit der denkbar besten Ausrüste A, dem Heiligen Geist und B, der Heiligen Schrift sind wir über jede Sünde hinreichend gewarnt. Und doch hat es der Bösewicht verstanden, die Kinder Gottes durch all die Jahrhunderte hindurch zu belügen. Nicht umsonst redet die Schrift vom Feind, vom Seelenfeind, als vom Vater der Lüge. Geschwister, er ist Meister da drin. So wie der Herr Jesus sich als Meister bezeichnete auf dem Boden der Wahrheit, ist er Meister der Lüge. Gläubige meinen oft, das wäre nicht so schlimm. Oder sie denken, na ja, die anderen schon, aber mich nicht. Und genau dort sind jene am stärksten belogen. Ich sage so deutlich. Sein Kunststück der Lügenzauberei ist, dass wir meinen, unser Denken, unser Reden, unser Handeln sei absolut nach Gottes Gedanken. Dass wir denken, meine Erkenntnis ist die alles Erhabene. Genau dort hat der Satan die Dinge im Griff. Er ist der Vater und Künstler. Nicht umsonst wird über seine Herkunft in dem Propheten von Kunstwerk geredet, das bei ihm war. Und alles das ist fürs Negative, wie man einen Strumpf umwendet. Fährt man hinein, zieht und dann ist er umgewandt. So ist seine einstige Schöpfereigenschaft ins Gegenteil gewandt, umgekehrt worden. Der gute Hirte, er ist, er sagt noch, in Johannes 10, Vers 5, einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, und zwar, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Wenn wir da die Gemeinde Jesu heute in der Verworrenheit der Mystik betrachten, dann trifft diese Zusage nicht mehr heran. Da heraus erkennen wir zugleich, wo wir stehen, wie ungehorsam müssen wir darum sein, weil wir doch auf die Stimme des Fremden hören und ihr folgen, sonst wäre die Gemeinde Jesu nicht in dem Zustand, wie sie vor Gott steht, wie sie vor Menschen steht. Das ist das Unwichtigste unter 200 Gramm Zucker. Obgleich die von Gott uns gegebene Ausrüstung, Heiliger Geist und sein Wort, das Wort Gottes, völlig ausreicht, die himmlische Verheißung zu erlangen, die Ermahnungen und Warnungen Gottes werden heute durch den Heiligen Geist an unsere Herzen und Gewissen herangetragen. Aber auch die Gemeinde Jesu hat ihre erste Liebe verlassen. Und gegen die Liebe vergänglicher Dinge eingetauscht. Das war die Sünde Israels damals. Das ist der Grund, weshalb die Gemeinde Jesu mit Kraftlosigkeit geziert ist. Unsere Zierde. Hierdurch fehlt die Kraft zur Überwindung von Sünden, und die Verstrickung hat in der Schuld sehr, sehr zugenommen. Die Gläubigen heutiger Tage allgemein empfinden das natürlich völlig anders, als der Herr Jesus es sieht und wahrnimmt. Das ist ja klar, nicht? Bei meiner stillen Beobachtung der Ursachen dieser Folgen, der Situation, kam ich als das Resultat zu folgendem Schluss. Zwar kommen auch heute noch die Einzelnen durch Glauben zu Christus. Wir sind dem Herrn auch sehr dankbar dafür. Das aber, was uns bald allen fehlt, ist die tiefe Gemeinschaft mit seinem Tode. Da muss nachvollzogen werden, was noch rückständig erscheint. Mit Christus nicht allein zu bekennen, gestorben zu sein, sondern das auch zu vollziehen. An diesem Punkt fängt Sieg im Leben der Gläubigen an. Wäre unsere Todesgemeinschaft mit dem Christus größer, würden wir brennender für ihn und leidensbereiter das Evangelium bezeugen und hinaustragen. Diese unsere Behinderung ist auch zugleich die Schonung unserer eigenen Person. Ausreden lässt Gott gar nicht zu, weil es sie auch in der Bibel nicht gibt. Das heißt, doch wir lieben alles andere mehr als unseren Herrn Jesus. oder allerwenigstens die Dinge, die wir mehr lieben als ihn, warum es nicht so ist, wie im Herzen unseres Herrn selbst. Um zu dieser ersten Liebe wieder zurückzukehren, weist Gottes Wort in Offenbarung 2, Vers 5 auf die Buße hin. Buße aber verlangt Gott nur dort, wo Sündenschuld vorausgegangen ist, sonst nicht. Wir lesen und hören zwar die Worte der Heiligen Schrift, auch in der Verkündigung, aber sie berühren unsere Herzen nicht mehr, wie es der Herr will. Geschwister, wir alle sind von der Sünde geschädigt. Wir sind in unserer Seele verwundet und sind tief verletzt dieser Sünden wegen. Wir brauchen dringend Heilung vom Herrn. Im gleichen Augenblick, wo wir Gottes Wort hören, aber keine Veränderung einsetzt, ist Stagnation bereits vorhanden. Stagnation im geistlichen Bereich ist Rückgang. Wir sagen unter den Gläubigen schon, Stillstand ist Rückgang. Ja, ja, es stimmt. Damit beweisen wir unser Verlassen seiner ersten Liebe. Unsere erste Liebe ist ja seine Liebe. Denn die Liebe Gottes ist nicht unsere Erfindung, sondern seine Sache, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Gott hat uns seine erste Liebe gegeben, damit wir in der Nachfolgezeit gedeihen sollen, damit wir in ihm, in unserem Wandel erhalten werden. Denn solange wie wir in der ersten Liebe wandeln, ich sag's so deutlich, da geht's uns am besten, da geht's uns gut. Darum sagt der Briefschreiber Judas, Vers 21, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, weil sie uns ja gegeben ist, haben wir die Verantwortung, uns darin zu erhalten. In dieser Selbsterhaltung sind wir auch selbst verantwortlich und nicht der Herr Jesus. Solange wir aber nicht in der ersten Liebe wandeln, wird zwar die Wiedergeburt nicht aufgehoben, aber unser eigener Wandel wird Zerreißproben ausgesetzt. Und weil unser Wandel zugleich auch unsere menschliche Seite betrifft, für die wir selbst verantwortlich sind, ist die Zeit außerhalb der ersten Liebe eine für uns gefahrvolle Zeit. Weil wir außerhalb der ersten Liebe nicht in der engsten Verbindung zu ihm gefunden werden. Darum tun wir Buße. Nicht nächste Woche, heute. Und lassen sie anhalten, bis sie durchgebrochen ist in unsere Herzen. Unsere Verwundungen in der Seele liegen viel tiefer, als wir es meinen. Da schmerzen selbst Dinge, die noch nicht einmal Sünde sind. Es mag der Tod eines unserer nahen Verwandten sein. So weit wollen wir gar nicht gehen. Es mag nur ein sanftes Missverständnis sein, und da sind Gläubige schon gestochen. Wie man sonst nur im Schlachthof die Kälber absticht. Die sind am Ende. Sünde ist, nicht gestorben sein mit Christus. Wandeln wir nicht in der ersten Liebe, wie die Schrift es uns sagt, ist jedwede Überwindung der an uns herangetretenen Dinge weit schwerer. Weit schwerer. Und sobald wir älter werden, spüren wir die Verwundungen noch härter. Ich sag's jetzt den Jüngeren schon, weil ich nicht die Zeit, die Kalenderzeit weiß, wann der Herr wiederkommt. Sag ich's vorsichtshalber. Darum brauchen wir alle Trost. Und zwar Trost, wie es im Textwort heißt. Trost ist Linderung der Schmerzen unserer Wunden. Das sagt uns doch der Text. Wie einen, den seine Mutter tröstet. Kann etwa jemand von uns einen anderen besser trösten als eine Mutter? Warum wird die Mutter erwähnt? Das ist doch unsere Frage hier. Weil die Mutter das eigene Kind am besten und auch am längsten kennt. Auch weiß sie, welche Trostworte am besten wirken und die notwendige Linderung die da erforderlich ist, bringen. Eine Mutter kann sich am besten eins machen mit einem Kinde, auch in dessen Not. Ja. Dann wird die Not geteilt, weil geteiltes Leid dann halbes Leid ist. Ja, die Sünde hat tiefes Leid über uns Menschen gebracht, dass wir allesamt Trost brauchen. Sobald wir älter werden, mangelt es am Widerstand im Inneren gegen den Schmerz. Darum sollen die Alten viel Trost empfangen. Die brauchen das. Das hat nichts mit Sensibilität zu tun. Das ist der Grund, weshalb Paulus in 1. Timotheus 5, Vers 1 schreibt, es soll hier nicht für mich eine Rückversicherung sein, einen älteren Mann fahre nicht hart an. Früher habe ich das immer von der Würdigkeit her gesehen und ausgelegt. Primär ist da etwas anderes. Heute weiß ich, dass es primär um die Verwundung geht. Und der Satan kann verwunden, ich sag's dir. Und im nächsten Vers 2 geht es um die älteren Frauen dieser Verwundungen wegen. Aber auch Israels Wunden stammen von ihren Sünden. Die Seelen der Einzelnen sind nach der Zeit des Gerichts jener 70. Jahrwoche sehr, sehr wund. Sie brauchen dringend Heilung. Denn der Herr redet im Textvers von denen des Überrestes, wie einen, den seine Mutter tröstet, also werde ich, spricht der Herr, euch trösten. Das sagt er zu Israel. Gott übernimmt die Mutterpflicht und tröstet jene aus der Gerichtswoche kommend. Gott erweist seinem irdischen Volke, er erweist sich als der wahre Tröster. Und Verwundungen in der Seele sind so sehr tief, dass Menschen Trost gar nicht mehr geben können. Zwar hatte der Prophet Jesaja in Kapitel 40, Vers 1 zuvor im Auftrag Gottes, Tröster zu suchen und aufzufordern, sein Volk dann zu trösten, dort heißt es, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Aber die menschlichen Tröstungen waren zu gering und sie werden auch in der 70. Jahrwoche zu gering sein, um ihren Wunden reines Öl und reinen Wein zuzuführen. Denken wir doch hier an die Worte des Hiob. In Hiob 16, Vers 2, wo er sagt, leidige Tröster seid ihr alle. Ja, ja, das sind Menschen, leidige Tröster. Wir wollen es uns sagen lassen. Solches, nämlich das Trösten, kann allein nur unser Gott. Bereits im Bilde des barmherzigen Samariters gießt der Herr Jesus in Lukas 10, Vers 34 dem verwundeten Israeliten am Boden liegend Öl und Wein auf seine Wunden. Auch das hier mit dem Samariter ist ein Bild auf die Tröstungen Gottes an Israel im Textwort. Denn der barmherzig Handelnde war der Herr Jesus. Das Öl besitzt Gott. Wir sind nicht die Besitzer des Öles des Geistes Gottes. Wir haben welches bekommen, aber wir sind nicht die Autoren des Öles. Und ist mit seinem Geist verbunden, dieses Öl. Und der Wein aber ist das alttestamentliche Bild der Freude, wo es in Psalm 104, Vers 15 heißt, Wein erfreut das Herz. Wir leben aber heute nicht mehr im Alten Testament, ich wollte das nur sagen. Deshalb lesen wir im Textwort von Vers 14. Und ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen. Wo sollen sie die sichtbaren Tröstungen Gottes sehen? In Jerusalem. Dort sollen sie sehen. Nicht mehr werden sie in der Zerstreuung leben, in der Diaspora. Das ist dann vorbei. Sondern in des großen Königs Stadt, in Jerusalem. Bittet darum, bittet für Jerusalem. Sie ist und bleibt des großen Königs Stadt. Nach der Wegnahme ihrer Sünden ist aus der Blutstadt, sagt Nahum, der Prophet, Kapitel 3, Vers 1, Blutstadt, die heilige Stadt geworden, sagt Jesaja 52, Vers 1. Sie ist geheiligt und wird geheiligt werden. Im Augenblick ist sie noch völlig unheilig. Wir wissen es. Aber sie wird es werden. Eine tausendjährige Heiligung wird in Jerusalem auf dieser Erde sein. Da ist der Christus hier auf dieser Erde. Wo? In Jerusalem. Wo ist der denn? Wo müssen wir ihn denn suchen? In Jerusalem, im Tempel. Da werden wir mit ihm sein. Wir sein Leib, er das Haupt. Wir freuen uns darauf. So weit geht Gottes Trost an ihre Herzen, dass auch der Ort Jerusalem vom Troste Gottes erfüllt sein wird. Dort in Jerusalem, da sollen sie getröstet werden. Aber Gott ist nicht allein um den Trost Israels bemüht, sondern auch um uns, um unseren Trost. Nicht umsonst wird der Heilige Geist Tröster genannt. Nach Apostelgeschichte 9, Vers 31, empfing die Urgemeinde, beachten wir das mal, vielleicht haben wir es bis jetzt immer überlesen, ihre Segnungen durch den Trost des Heiligen Geistes. Schon interessant. Ich bin überzeugt, wenn wir das verstanden haben, beten wir täglich um den Trost unseres Gottes. Wie so gut haben wir es doch, dass der Heilige Geist in der Zeit der Gnade auch gleich in uns Wohnung bezogen hat. Ja, er wohnt in jedem einzelnen Erretteten, um allen nötigen Trost sofort zu geben, wenn wir darum bitten. Der Herr Jesus sagt, bittet, und es wird euch gegeben werden. Selbst wenn wir in irdischer Trauer leben, sind wir nicht allein. Da ist sofort unser Gott zur Stelle und legt einen Trost ins Herz. Was sagt er uns denn? Er sagt dabei ganz lieb, nicht polternd, auch nicht frech, ganz lieb und zart. Glückselig sagt da der Heilige Geist, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Matthäus 5, Vers 4. Kann uns denn überhaupt solche Rede von Matthäus 5, Vers 4 Trost sein? Da müssen wir laut sagen, ja. Denn hier wird unser Blick hinweg von der Zeitlichkeit hin zur ewigen Herrlichkeit gerichtet. Ach, möchten wir uns trösten lassen von unserem Gott, dann weilt unser Blick immer dort, wo er ist. Das fehlt uns. Auch dann, wenn der Abschnitt des Textverses zum 1000-Jahr-Reich weist, so gilt die Aussage auch uns in der Ewigkeit, wo es heißt, und er wird jede Träne von unseren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Der Geist will uns sagen, werde stille, du Kind Gottes. Werde stille, denn deine Not ist nur hier, ganz kurz. Und sie ist kurz, denn die Jahre unseres irdischen Lebens eilen dahin im Fluge. Dann aber wirst du bei ihm von der Liebe Gottes, von seiner Liebe, von seinem Frieden, von seiner Herrlichkeit, von seinem Lichte völlig durchdrungen sein, für immer und ewig. Das ist unsere Zukunft. Das steht unmittelbar uns ins Haus. Darum sehnen sich unsere Herzen so sehr hin zu ihm. Weil wir wissen, unsere Heimat ist dort. Und dort wartet er auf uns, der uns jetzt schon, die er erkauft hat, durch sein Blut so sehr, sehr liebt. Und da werden gering, völlig gering, die weltlichen Güter, die vergänglichen Dinge. Denn wir wissen, himmlische Herrlichkeit sind unser Erbteil in dem gewaltigen Reichtum Gottes, das wir aus der Freiheit in Christo rufen dürfen. Komme bald, Herr Jesus. Amen.